Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Mit dem Wochenspruch aus Römer 12, dem Wochenspruch für diese am 21. Sonntag nach Trinitatis beginnende neue Woche, begrüßen wir Sie heute Morgen herzlich hier in der reformierten Sisterkirche. Dieser Gottesdienst bezieht sich auf Lesungen und in Lesungen und Texten auf den gestrigen Reformationstag. Welche Fragen stellen sich beim Nachdenken über die Themen der Reformation heute? Die Predigt dazu hält Pfarrer Bertolt Becker.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war, der sein wird. Amen. Ein Nachklang zum gestrigen Reformationstag. In der Reformation gab es eine Frage, die als Schlüsselfrage Martin Luther und seine Zeitgenossen umtrieb, die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? In einer Zeit, in der die Sterblichkeit des Menschen offensichtlich war, schon eine Wunde an der Hand konnte tödliche Infektionen nach sich ziehen. In einer Zeit, in der Himmel und Hölle in jeder Kirche an die Wand gemalt waren, fragten sich die Menschen, na, wie kann ich in den Himmel kommen? Und wie kann ich der Gnade Gottes teilhaftig werden? Wie kann ich in der kommenden anderen Welt die Nähe Gottes teilen und vor den bösen Angriffen des Teufels verschont bleiben? Das Moderne an dieser Frage war die individuelle Note. Wie kann ich als Individuum gerettet sein? Die Frage nach dem und der Einzelnen in ihrem und seinem Verhältnis zu Gott läutete die Moderne ein, in der die Überzeugung des Einzelnen und nicht die Lehrmeinungen der Kirche oder des Staates aus sich heraus Recht haben oder im Recht sind. Fragen wir nach der Reformation heute, also nach dem, was Reformation heute sein können, dann müssen wir als erstes fragen, welche Frage stellt sich denn eigentlich heute? Denn die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, glaube ich, interessiert heute nicht mehr. Also, was ist heute die Frage der Fragen und welche Bezugspunkte gibt es? In unserer Zeit ist zumindest im reichen Deutschland die Sterblichkeit des Menschen nicht offensichtlich. Vielmehr leben wir, als gelte es, Sterblichkeit in jedem Falle zu vermeiden. Als wäre sie nichts Natürliches, sondern etwas, das möglichst ausgeschlossen werden muss. An den Wänden der Kirche sind keine Bilder mehr zu finden, schon gar nicht in dieser reformierten Kirche. Es sind keine Bilder mehr vom Leben nach dem Tod. Der Tod ist ausgewandert und das Leben ist alles geworden. Die großen Bilder sind aus der Kirche ausgewandert ins Kino, in moderne Streamingdienste und ins globale virtuelle Netzwerk, ins Internet. Die Bildersprache der Kirche prägt nicht mehr. Wenn die Bildersprache der Kirche nicht mehr prägt, dann prägt eine Flut von Bildern und es ist unklar, welche Bilder und Welten Eindrücke hinterlassen und mich und die Gesellschaft prägen. Die Bilder gehorchen einer anderen Sprache. Die Bilder wollen Geld verdienen und sind Mittel zum Zweck in einem großen Spiel der Gewinnsteigerung. Es scheint, als gäbe es nicht mehr die Fragen der Fragen, sondern vielfältige Fragen ausdifferenziert, jede und jeder einzelne mit eigenen Fragen. Und es scheint, als wären die Fragen nicht ohne die des Gewinnens. Was gewinne ich? Wann verliere ich und was habe ich davon? Eine Frage aber scheint sich in unserer Zeit in besonderer Weise abzuzeichnen, und es ist nicht die Frage, wie wir die Corona-Zeit schaffen, denn das ist klar, die schaffen wir irgendwie. Es ist die Frage, wie schaffen wir den ökologischen Umbau der Gesellschaft? Wie schaffen wir das? Der Philosoph Richard David Brecht sagt, in Zeiten der fortschreitenden Klimakatastrophe und des rasant anschwellenden ökologischen Desasters haben sich die Vorzeichen geändert. Man kann nicht mehr über die Zukunft reden wie in der Vergangenheit. Soweit das Zitat. Der technische Fortschritt, das wirtschaftliche Wachstum ist seit langem nicht mehr die Lösung des Problems, sondern ein Teil des Problems. Wie also schaffen wir den radikalen Umbau, die Veränderung der Gesellschaft? Die Frage ist tatsächlich dringlich und wichtig, aber wenn ich sie mir stelle, ist sie eher eine intellektuelle Frage. Eine Frage, die wichtig ist, aber in Distanz zu mir bleibt, weil sie mich persönlich nicht oder nur unmittelbar angeht. Vielleicht kommt sie uns nahe beim nächsten starken Sturm oder bei einem November mit 25 Grad und Frühling. Vielleicht kommt sie uns nahe, wenn es im Winter die ganze Zeit zu wenig regnet und wir im Frühling Wasser sparen müssen. Aber jetzt? Doch nehme ich diese Frage und greife ein Wort heraus, nämlich wie schaffen wir die ökologische Krise? Und ich greife ein Wort heraus, das mir wie in ein Schlüsselwort vorkommt. Es ist das Wort, das durch einen Satz der Bundeskanzlerin ganz berühmt geworden ist, nämlich das Wort schaffen. Schaffen wir das? Schaffen wir die ökologische Wende? Wie schaffen wir unseren Alltag? Wie schaffen wir die Herausforderungen des Alters, die Jobsuche, das Größerwerden, die Schule? Wie schaffen wir das alles jetzt in Corona-Zeiten? Ist die Frage nach dem Schaffen die zentrale Frage? Am Freitagabend im Philosophischen Radio ging es unter anderem um die Frage der ständigen Selbstoptimierung. Wir, so heißt die These, betrachten uns als ein Projekt, an dem wir immerzu arbeiten, um möglichst effizient zu sein. Wir schaffen immerzu an der persönlichen Optimierung. Damit hat der agile Kapitalismus mit dem Streben nach immer besserer Leistung und einem immer besseren Output es in unsere private Identitätsfindung geschafft. So die These. Also, wir sind immerzu beschäftigt, uns selbst zu optimieren. Wenn wir Pause machen und nichts tun wollen, dann fragen wir, wie machen wir am effektivsten Pause und nutzen das Nichtstun am besten aus. Wenn wir Urlaub machen, dann sagen wir, wie schaffen wir den besten Urlaub. Wenn wir in das Kino gehen, fragen wir uns, ist das der beste Film? Schaffen. Wie steigern wir also unsere Effektivität und erhöhen den Gewinn, den persönlichen Gewinn, den Lustgewinn, die Empfindsamkeit, die Achtsamkeit, den Finanzgewinn? Der Philosoph Brecht schreibt, der Drang zu mehr ist kein Urtrieb, sondern eine Logik unserer Ökonomie. Der gleichen Logik entspringt auch der Auftrag zur permanenten Selbstvernutzung, der Imperativ, sich für sich selbst nützlich zu machen, indem man sich fortwährend optimiert. Eine solche Selbstvernutzung führt, wie die österreichische Philosophin Janina Loh vorführt, vermutlich nicht ins Paradies, sondern zur Selbstentsinnung. Denn wer sich ständig zum Mittel für einen Zweck macht, der findet nie ein Ende. Soweit das Zitat. Er und sie, wir verlieren unsere Würde, wenn wir uns als Mittel zum Zweck der Selbstoptimierung missbrauchen. Stellt die Idee vom Schaffen müssen, also die zentrale Frage, die uns heute als Gesellschaft verbindet und die in allen Lebensäußerungen und Entwicklungen enthalten ist? Ich nehme diese Frage mal und sage, die Frage nach dem Schaffen, dem Optimieren, dem Verbessern, ist immer eine Frage nach dem Sichtbaren, dem Produkt, dem Äußeren. Die Frage nach dem Schaffen fokussiert unseren Blick auf das Äußere. Der Philosoph John O'Donoghue, ich hoffe, ich spreche ihn so richtig aus, ein irischer Philosoph, schreibt Folgendes: Wenn wir uns der Sucht nach dem Äußerlichen überlassen, wird unsere Innenwelt uns heimsuchen und bedrängen. Ein Hunger wird uns peinigen. Es ist ein Hunger, der kein Bild, kein Mensch und keine Tat je stillen kann. Um heil sein zu können, müssen wir unserer verletzlichen Komplexität die Treue halten. Wollen wir unser Gleichgewicht bewahren, müssen wir Inneres und Äußeres, Sichtbares und Ewiges, Altes und Neues zusammenhalten. Heilig zu sein bedeutet natürlich zu sein, Freundschaft zu schließen mit den Welten, die in uns ins Gleichgewicht kommen wollen. Also wenn wir uns immer optimieren, dann gilt der Blick dem Äußeren und dann verlieren wir, was uns auch prägt, die innere Welt, das Heilsein, das Gleichgewicht. Die Frage also wäre, wie lernen wir, nicht immer zu schaffen, nicht immer zu müssen, nicht immer zu produzieren? Wie lernen wir das Lassen, die Genügsamkeit, die Fehleroffenheit, das nicht perfekt sein müssen? Wie lernen wir zu lassen, die Produktion von Waren, den Verkauf und Verbrauch von Ressourcen? Wie lernen wir, innerlich ins Gleichgewicht zu kommen, nicht um perfekt zu sein, sondern einfach so, weil es uns entspricht? Heute fragen wir also nicht mehr nach dem gnädigen Gott, sondern nach dem gnädigen Selbst. Wie bin ich mir selber gnädig? Wie schaffe ich das, wenn ich nicht mehr schaffe? Wenn wir diese Frage so stellen und sie ins Zentrum rücken, dann klingt sie so, als wären wir schon wieder an einem Ich-Projekt. Nach der Vorstellung der Reformation ist das permanente Kreisen um sich selbst, das Verstricktsein in sich selbst, ein Ausdruck der Entfremdung von Gott. Doch wenn ich an mir selbst zu scheitern drohe und von mir und dem Grund des Lebens entfremdet bin, was tröstet mich, was hält mich, was gibt mir Kraft? Also, wenn ich es nicht mehr schaffe, was dann? Und wenn ich es nicht mehr schaffe, bin ich mir selber gnädig und wer ist mir gnädig? Und was tröstet mich? Eine Nebenbemerkung zu dem eben gehörten Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach, Schmücke dich, o liebe Seele, gibt es ein Zitat von Mendelssohn Bartholdy, der schreibt, wenn mir das Leben alles genommen hätte, dieses Stück würde mich trösten. Wie lerne ich, mir selber gnädig zu sein? Was tröstet mich, wenn ich meiner selbst nicht mehr sicher bin? Hier gehen mir drei Gedanken nach, die die Reformation bedeutend machte und die mir nahe sind, 500 Jahre Geschichte hin oder her. Erstens, wenn ich mich durch das definiere, was ich tue, durch Selbstoptimierung, durch das, was ich schaffe, dann verliere ich mich. Dann verliere ich den Grund. Dann definiere ich mich durch Leistung und verliere das, was mich ausmacht, was Menschsein ausmacht. Dann verliere ich Würde, in der ich bin, was ich bin, wie ich bin, weil ich bin, so wie ich bin, mit Fehlern, nicht optimal, sterblich. Wenn ich mich durch das definiere, was ich tue, verliere ich mich. Das ist die Überzeugung des Apostel Paulus, dem Kronzeugen der Reformation. Und er sagt, wir leben nicht von dem, was wir tun oder sind oder leisten. Wir leben durch das, was uns zuteil wird, was uns geschenkt wird. Wir leben, weil wir teilhaben an Gott, an dem Grund. Also, ich muss nicht etwas tun, um etwas zu sein. Ich bin. Wir sind gerecht durch Gott allein. Durch die Teilhabe an ihm oder an ihr. In ihr, in ihm bin ich erkannt, geachtet, wertgeschätzt. Mit den Augen der Liebe, der Kraft der Vereinigung, der Teilhabe angesehen. Paulus schreibt in seinem berühmten Römerbrief, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns trennen von der Liebe Christi? Mit anderen Worten, wir sind, was wir sind, weil wir geliebt sind. Liebe will nicht optimieren und schaffen und produzieren. Liebe nimmt, was ist. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief des Apostel Paulus. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe eifert nicht, sie prahlt nicht. Sie spielt nicht auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie will nicht optimieren. Die Liebe trägt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. In Liebe bin ich erkannt, geachtet, gewollt, frei. Die Reformation spricht weniger von Liebe als von Gnade, meint aber das Gleiche. Es gibt also eine Qualität im Leben, in der muss ich nicht schaffen und leisten und besser werden und schneller sein und Erfolg haben. Diese Qualität des Lebens ist religiös der Grund von allem, was ist. Ich erfahre diese Qualität nicht ohne religiöse Verortung, ohne Innehalten, ohne Abzulassen von dem Blick nach außen. Die religiöse Verortung ist so etwas wie die Erfahrung unbegrenzter Würde, die Erfahrung von Heiligem, das nicht nur mir gilt, sondern in allem wurzelt. Wenn ich also einen Schritt zurücktrete und mal alles lasse, dann kommt sie, diese Kraft, in der ich merke, ich bin ein Teil von allem und heilig ist das Leben und wir miteinander darin eingewoben. Diese Weite, diese Kraft des Unbedingten, des Heiligen entzieht sich meiner Verfügbarkeit. Sie gehört mir nicht, aber ich gehöre zu ihr. Diese Kraft umfassender Güte ist nicht eine Idee ohne Fleisch und Blut. Sie ist erkennbar, hat Gestalt, hat leibliche Kraft. Sie begegnet in Jesus Christus. In Liebe, in Gnade, in Christus bin ich angenommen, erkannt, geachtet, gewollt, frei, erlöst von mir selber. So die Überzeugung der Reformation. Diesem Gedanken stelle ich einen zweiten an die Seite. Die Reformation stellt ihn an die Seite. Was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Dass ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus zu eigen bin, sagt der Heidelberger Katechismus. Mit anderen Worten, ich gehöre nicht mir, sondern hinein in das Projekt Gottes. Ich stehe nicht für das Ganze, Christus steht für das Ganze. Christus steht für mich ein, für das wahre Menschsein, für die Einheit mit dem Lebensgrund, für die Einheit mit Gott. Und ich brauche nicht perfekt zu sein, nicht ohne Makel, nicht vollendet und schön. Ich brauche nicht alles haben und nicht alles sein wollen. Gott steht für das Ganze und nicht ich. Viele Bilder der biblischen Tradition erzählen davon. Wir, der Leib Christi, jede und jeder Einzelne ein Teil. Und trotzdem ist das Gesamte mehr als die Summe der Teile. Und wir sind wirklich nur ein kleiner Teil. Noch einmal Paulus und sein Nachdenken über die Liebe. Was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir in unserem Wissen sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn es aber um das Endgültige geht, vergehen die Bruchstücke. Jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie ich in Gott schon vollständig erkannt bin. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten von ihnen ist die Liebe. Und ein dritter Gedanke zum Abschluss. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Der Evangelist Markus fasst die Botschaft Jesu mit einem Satz zusammen. Erfüllt ist die Zeit, kehrt um, glaubt an das Reich Gottes, es ist da. Und der Evangelist Matthäus schreibt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Die Teilhabe an Gott, an Christus, an der Kraft der Güte und Vollendung heißt auch Teilhabe an dem Projekt des Reiches Gottes, Teilhabe an der Gestaltung der Welt, der Wirklichkeit, der Gesellschaft und der Gemeinschaft so, dass etwas deutlich wird von der Teilhabe aller an der Heiligkeit des Lebens. Aus Dankbarkeit und in Gewissheit der alles bestimmenden Kraft Gottes hier miteinander leben, arbeiten, Gesellschaft und Gemeinschaft gestalten. Darum geht es. Religiös gesprochen wollen wir an der Gestaltung des Reiches Gottes mitarbeiten. Und nun könnten wir wieder in die alte Falle tappen und sagen, wir schaffen das und schaffen wir das und wie kriegen wir es optimiert und wie werden wir besser und schneller und toller. Doch es gibt wesentliche Veränderungen. Ich selber bin nicht mehr der Bezugspunkt des Projektes, um das es geht. Es geht um alle, um alles, um die Teilhabe an Gottes Projekt. Gott steht für das Ganze, nicht ich. Und das Ziel ist nicht der Gewinn der Einzelnen, sondern dass wir alle gewinnen. Es gibt in dem Gedanken auch den Moment der Bescheidenheit, der Genügsamkeit, des Lassens. Denn wenn Gott für alles steht und ich nicht, dann, so schreibt Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, spricht Gott, denn meine Kraft vollendet sich in Schwachheit. Wir sind vom Erfolg haben müssen befreit. Wir haben uns eigentlich immer daran gewöhnt, dass innerhalb der vom Marktdenken beherrschten Welt Entscheidungen über mögliches Handeln immer unter einem einzigen Kriterium bewertet werden, nämlich die des Erfolges. Ist das, was du jetzt machst, zielführend? Bringt dir das was? Martin Buber, der große jüdische Religionsphilosoph, sagt, Erfolg ist kein Name Gottes. Gott kann nicht in den Kategorien der Macht benannt werden. Das Teilhaben an dem Projekt Gottes, an dem Projekt der Gestaltung des Reiches Gottes, heißt also zugleich frei werden, das Ego loslassen, den Zwang zum Erfolg hinter sich lassen. Ich los, frei werden heißt, den Agenten der Macht in uns wegschicken, der uns von der Aussichtslosigkeit oder der Machbarkeit des Projektes Gottes überzeugen will. Wir brauchen diese Macht nicht. Ich schließe mit einem Zitat von Fulbert Stefensky. Der Lebensmut kommt nicht allein aus der begründeten Annahme, dass eines Tages alles einen guten Ausgang hat. Die Hoffnung auf diesen Ausgang ist oft brüchig. Aber selbst wenn wir innerweltlich keine Lösung vermuten können, so müssen wir doch handeln, als wäre das Leben möglich und als hätten wir alle Hoffnung. Was bleibt uns anderes, als uns so zu verhalten, als gäbe es Gründe für den Glauben an den guten Ausgang von allem. Hoffen heißt, sich gegen das eigene Herz als Hoffnende, als Hoffnungslosigkeit aufzuführen. Es heißt arbeiten, kämpfen, reden. Es heißt nicht nur arbeiten, es heißt auch Musik hören, Wein trinken, Bücher lesen, Freundinnen besuchen, nichts tun, als hätten wir alle Zeit der Welt. Wir müssen uns zwiespältig machen und uns den Riss in die eigene Hoffnungslosigkeit erlauben. Das Reich Gottes ist auf unsere Arbeit angewiesen, aber es steht und fällt nicht mit ihr. Gott zu vertrauen heißt auch, auf mehr zu hoffen als die eigenen Kräfte. Es ist die große Lebenserleichterung, nicht für die Welt einstehen zu müssen und ihr Garant oder ihre Garantin zu sein. Wenn wir auf diese Weise an der Welt mitarbeiten, dann wäre unsere Arbeit in einem tiefen Sinn gewaltlos. Wir würden mit mehr Zeit rechnen, als wir selber haben, und wir würden die Welt nicht ins Heil peitschen müssen. Gott steht für das Ganze, nicht wir. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.